Moin moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter. Alles schmeckt besser mit draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über 8 Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Moin moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt
Malte von der Seite Winterfjell.
Und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären.
Genau, und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
Ganz ohne Dogmas, ohne irgendwelche Festlegungen, ganz einfach aus der Praxis eines normalen Wintertourengehers in Skandinavien, und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Ein Löffel Butter. Und los geht's!
Los geht's!
Moin Simon!
Moin Malte! Na?
Wo erwischen wir uns denn gerade? Den Hintergrund kenne ich ja noch gar nicht.
Das ist meine neue Fototapete.
Achso, sehr gut.
Ja.
Und Beauty-Filter.
Ja, genau. Das ist der Norwegen-Filter. Hast du den noch nicht bei Skype entdeckt?
Nee, den habe ich noch nicht. Nee, ich habe irgendwas, habe ich auf Social Media gesehen, dass da irgendwas mit Norwegen war da bei dir. Aber
ja
die Fototapete kannte ich noch nicht.
Was soll ich sagen? In Fagernes erwischst du mich. Ich musste mal kurz das Land verlassen und mir einen neuen Job suchen, aus freien Stücken natürlich. Und der ein oder andere hat es schon mitbekommen, so auf Social Media und so weiter. Mich hat es tatsächlich endlich mal nach einem Jahrzehnt drüber nachdenken nach Norwegen verschlagen, wo ich jetzt am Fuße der Berge von Jotunheim wohne und arbeite.
Klingt ja nach einem unglaublich schweren Los. Nee, das weiß ich ja, dass das ein langer Traum von dir war, da freue ich mich.
Ja, danke. Es ist wirklich ein lang gehegter Traum, der sehr plötzlich und unerwartet um die Ecke kam. Also nicht der Traum, aber die Möglichkeit, den Traum zu verwirklichen. Als wir, ich glaube, das letzte Mal aufgenommen haben, war das tatsächlich noch nicht absehbar.
Noch nicht spruchreif, ja.
Und noch nicht spruchreif. Ja. Okay. Und umso cooler ist es jetzt, dass ich mittlerweile schon 3 Wochen hier bin oder in der 3. Woche und immer noch total geflasht bin, wenn ich aus dem Fenster gucke, gegenüber einen 1000 Meter Hügel zu haben, wo ganz viel Schnee liegt. Und ja, ich weiß, wenn ich möchte, dann kann ich mich gleich ins Auto setzen und da oben noch eine Runde langlaufen.
Eine verdammt kurze Anreise zur Wintertour, ja?
Das stimmt. Von hier nach Tünkrysset ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Das ist alles ganz schlimm. Yeah.
Das klingt nach optimalen Voraussetzungen.
Ja, es ist eine super Base hier, um alles, was man sich vorstellen kann, draußen zu machen. Also es ist eigentlich ein Träumchen und fast noch cooler, als ich mir das ausgemalt habe. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich lässig hier. Wirklich gut.
Ja, da kann ich jetzt höchstens mit so ein paar blühenden Birken und den ersten Gräserpollen hier entgegenhalten. In Norddeutschland ist der Frühling auf jeden Fall eingekehrt. Meine Wintertour liegt eine Weile zurück, ist fast schon nicht mehr so richtig vorstellbar.
Ja.
Also ich würde natürlich sofort wieder auf Tour gehen, aber jetzt gerade bereite ich mich eher auf den Sommer vor.
Ja gut, also ich bereite mich eigentlich eher so auf den Freitag Feierabend um 3:30 vor, damit wir nach Bücktin fahren können, um eine kleine Feierabend-Wochenende-Overnighter-Hüttentour zu machen. Aber der Winter ist hier schon noch ein bisschen da. Wird immer gefragt, es liegt noch Schnee. Ich so, ja. Mehr als genug.
Und
ein bisschen, ja.
Im Tal ist es aber hier, wenn man dann so mitunter am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs ist, schon auch so, dass man in kurzer Hose unterwegs sein kann. Ist schon auch sehr, ja, sehr lässig. Und es ist ein krasser Kontrast. Und ja, der Sommer ist jetzt hier auch nicht so weit weg, also nur noch 2 Monate oder so.
Ja, ja. Ja, aber deine geplanten Wintertouren hast du schon noch gemacht vorher, bevor du da angefangen hast.
Ja, das war tatsächlich nicht Verhandlungsmasse oder so, aber das war schon, okay, als es dann konkreter wurde, schon ein Teil der Verabredung, die wir da getroffen haben, dass ich wirklich, wirklich gerne diese beiden Wintertouren, die ich ja letztendlich dann geplant habe, erstmal eine Hüttentour und dann mit Zelt unterwegs, noch machen kann. Das hat natürlich so ein bisschen den Planungsumzugs- und wie auch immer Stress erhöht, weil ich dann nach Norwegen gefahren bin, 2 Touren gemacht habe, für 4 Tage wieder zurückgefahren bin, um dann wieder nach Norwegen zu fahren, dann aber für länger. Das war jetzt nicht unstressig, aber es hat sich total gelohnt, weil es 2 richtig coole Touren waren, die echt Bock gemacht haben. Außer, dass wir nichts gesehen haben, aber das Wetter, wir haben so ein richtig geiles, mieses Wetterfenster erwischt, wo man wirklich nur Quisten gezählt hat und nicht viele Aussichten hatten. Aber es hat trotzdem viel Bock gemacht. Aber das war von vornherein klar, ja, okay, wenn ich hier hoch ziehe und den Job annehme und meinen alten Job kündige und mit Resturlaub und so weiter, hat das eigentlich perfekt reingepasst. Und das waren die 2 Wochen vor Ostern und genau, war eine richtig gute Zeit.
Das heißt, wir haben das gute Wetter mit zurückgenommen, ja?
Ja, ihr Säcke.
Wir hatten, es tut mir leid, hätte ich das gewusst, hätte ich das da gelassen.
Ja.
Ja, ja. Nee, wir hatten, also bei uns war es ja so, dass wir letztes Jahr in der Hardanger Widder unterwegs waren und dann gesagt hatten, dass wir irgendwie Bock haben auf so ein bisschen mehr Abwechslung, mal wieder über den See laufen, dann mal wieder Kahlfjell, dann mal wieder Wald. Und ja, ist ja eigentlich was anderes als Hardanger Widder. Und außerdem waren wir als eine kleine Gruppe unterwegs, haben uns einen 9-Sitzer-Bus gemietet.
Ah.
Und damit war auch klar, wir haben irgendwie, also eine Rundtour war ja damit sozusagen vorgeschrieben, dass man irgendwie wieder bei dem Auto ankommt. Und waren letztendlich 9 Tage zwischen Femunden und Rogen, so im Grenzgebiet Norwegen, Schweden unterwegs. Das ist ja ein Gebiet, wo ich schon mal war. Aber das Gebiet ist ja einfach auch, ja, also mega geil, um 5 bis 10 Tage da rumzubutschern. Ja, da kannst du kreuz und quer laufen, kannst dich mehr an irgendwelchen gesteckten oder für die Schneemobil markierten Routen halten. Aber wir sind auch die ersten 3 Tage, also außer das kleine Stück über den See zu Beginn, komplett ohne gespurte Strecken. Also da war auch nichts markiert und so, haben wir schön selber gespurt.
Ja.
Und waren da in der Ecke unterwegs. Und das war auch so ein bisschen der Wunsch, dass wir vielleicht mal so eine kleine Schutzhütte zwischendurch haben oder einfach viel Zeit, um gemeinsam zu kochen. Und das ist auch so eine der Erkenntnisse, die ich jetzt wieder hatte. Ich finde es ja ganz geil, wenn man sich selber vorbereitet und was dörrt und dann vielleicht so einen Mix hat. Aber ich komme auch super gut mit den Tütengerichten klar. Die sind einfach unkompliziert. Und gerade wenn es ein anstrengender Tag war oder das Wetter mies und du musst sowieso schon im Zelt kochen und dann mit dem geilen Kessel hast du nur Wasser, was du aufgießen musst und so. Aber diesmal hat mein Tourkumpan Lutz tatsächlich komplett selber gedörrt, alles vorher. Und lustigerweise hatte ich mit einer Arbeitskollegin von ihm eine Woche später über meinen Job Kontakt und sie sagte dann, ja, er hat wohl auch 2 Monate über nichts anderes mehr geredet in den Pausen auf Arbeit. Ja, und dann hat er so geile Sachen gemacht, wie 2 Töpfe ineinander gestellt, dazwischen Wasser und dann Brownie-Kuchen gebacken.
Oha.
Und danach in dem noch leeren Topf mit Schnee, süßer Kondensmilch und Vanilleextrakt Vanilleeis angerührt. Und dann hatten wir halt frischen Brownie-Kuchen mit Vanilleeis. Und ja, also irgendwie unter dem Zeichen stand unsere Tour. Also wir hatten das Top-Wetter, was ihr nicht hattet, und wir hatten frischen Brownie-Kuchen und Vanilleeis. Wobei das Eis dann so viel war, dass man schon ein bisschen dachte, wie absurd, bei minus 17 Grad jetzt hier vom Zelt im Sonnenuntergang sitzen und Eis essen.
Mhm.
Naja.
Na, Brownie hatten wir auch. Brownie hatten wir auch, aber das war dann eher auf den DNT-Hütten, auf den Bedienten, wo wir waren. Aber das klingt doch nach einer lässigen Tour. Wie viele Leute wart ihr dann zusammen?
Zu viert
waren wir. Okay, ja. Genau. Also dann zwei Zelte deswegen, auch wahrscheinlich.
Genau, zwei Zelte, wobei wir dann meistens in dem großen Cheron gekocht haben. Oder davor, also je nachdem, wie das Wetter so war. Also es war nicht ganz nur Sonne, aber überwiegend. Ja, und ab und zu waren wir halt bei solchen kleinen Schutzhütten. Ich glaube, die erste Nacht und die letzte Nacht auf jeden Fall und zwischendurch auch einmal. Also so offene Hütten, ne? Nichts Geschlossenes, aber die haben wir dann irgendwie eine Feuerstelle davor, wo wir jetzt nicht unbedingt Feuer angemacht haben. Aber zumindest konnte man dann da halt sitzen und einfach beisammen sitzen und dann zwei Kocher laufen lassen und so.
Ja. Ist euch da auch Lars Monsen auf dem Hundegespann entgegengekommen? Der hat doch seine Lodge da irgendwie am Fehmund.
Nee. Also tatsächlich, wir sind dann auch eher Richtung Rogen rüber. Und wir haben ganz zu Beginn und ganz am Ende eine andere deutsche Gruppe getroffen. Und am letzten Tag auch eine Gruppe, die uns dadurch aufgefallen, dass sie die ganze Zeit so 30 Meter versetzt zu dem letzten Stück vom Schneemobiltrack gelaufen ist. Und am Parkplatz wieder zurück haben wir sie dann getroffen und die haben gesagt, nee, sie laufen grundsätzlich nicht auf markierten Strecken, sondern immer daneben. Naja, ist gut, 30 Meter daneben ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber die hatten auch alle irgendwie Holzkuxas am Rucksack und Sägebadenpulkas und waren wohl in diesem Töfsingdalen-Nationalpark und waren total geflasht davon, wie urig das da alles ist, weil da die Bäume wirklich so ganz klein und krepelig wachsen. Ja, aber das war's. Also ich glaube, sonst, wir haben nicht wirklich Leute getroffen, obwohl das jetzt naja, wann war so erste, zweite Märzwoche waren wir ja unterwegs und war erstaunlich, wie wenig los war, hatte ich den Eindruck. Und trotz des guten Wetters, und es ist ja auch über zwei Wochenenden drüber gewesen, da war nicht viel.
Ja, also man vertut sich da tatsächlich, muss ich ja hier auch feststellen, was irgendwie so gute Transferleistung ist, die man hier erbringen muss, weil man denkt ja so, dass diese DNT-Hütten zum Beispiel auch alle am Wochenende proppenvoll sind, weil die sind ja teilweise auch nicht weit weg von der Straße oder so. Bis man aber irgendwann mal checkt, dass jeder Norweger ja in seiner Familie eine eigene Hütte hat. Und, weil das sehe ich ja jetzt auch so, wenn ich aus dem Fenster gucke, was Dresden, Innenstadt, auf Drachenberger Platz mit dem Straßenbahndepot, das ist schon was anderes, wenn ich hier aus dem Fenster gucke und gegenüber, also übers Tal blicke und aufs Fjell gegenüber. Das ist ja quasi das, was ich mir immer ersehne und erträume, wenn ich in Dresden in der Innenstadt wohne oder gewohnt habe. Und das ist ja hier quasi Alltag. So. Und dann vertut man sich manchmal, glaube ich, dass man denkt so, dass dann am Wochenende so viele Leute auch auf einer Mehrtagestour unterwegs sind oder so.
Weil die das auch aus ihrem Wohnzimmer sehen, meinst
du? Ja, die sehen das aus ihrem Wohnzimmer, die können das jeden Tag machen. Und was ich auch ein bisschen gelernt habe, ist, dass gerade auch die Norweger Bock haben, auch eher so, also sagen wir mal, die breite Masse, vielleicht auch, wenn sie so einen Urlaub machen, gerne von Hütte zu Hütte gehen und sich das dann auch gerne gut gehen lassen. So. Also sagen wir mal, so Hardanger Widder, dann nach Rauhellerin, Haukeliseter, Krekja, Kjeldebü nicht, aber Krekja, Lidlos, solche Geschichten ansteuern, weil es einfach nett ist auch so.
Ja.
Und es machen ja auch gar nicht so viele Leute irgendwie Zelttouren oder sowas. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Das ist ja auch schon oft die Frage gewesen, warum wir denn im Zelt schlafen, wo es doch so eine schöne Hütte gibt.
Genau. Und das ist irgendwie so, das muss man erstmal so checken, weil man ja auch manchmal, gerade wenn man auf Hüttentour ist, irgendwie denkt so, ja, ich mache mal besser eine Reservierung und so. Aber meistens das ist auch auf unserer Scarfheim-Tour auch so gewesen. Die erste Hütte, die wir angesteuert haben, war die proppenvoll, aber die Hälfte der Leute war aus Deutschland. So, und das sind nicht unbedingt die Norweger gewesen, die da in der breiten Masse unterwegs waren. So.
Und Richtung Ostern bei eurer Tour da jetzt? Du hast gesagt, die beiden Wochen vor Ostern?
Auch da, wir waren ja Hardanger Widder vor Osterwoche, denkt man ja so, oh, gut, da ist ja bestimmt die Hölle los, ne? So, aber wir sind eingestiegen in Söllheimstühlen. Wir fangen jetzt mal mit der zweiten Tour an. Das ist in der Ostseite der Hardanger Widder, weil ein Freund von mir eine Hütte hat im Hallingdal oder in der Nähe vom Hallingdal. Und dass ich so einfach anbot, zwischen den Touren am Anfang und am Ende dort so Basecamp zu machen, die Ausrüstung zu switchen und so. Und von dort aus bot sich das an, nach Sülheimstühlen zu fahren, weil du da einen relativ einfachen Einstieg hast. Also es ist ja immer die Frage, wie kommt man ins Fjell? Und dann sind natürlich solche Orte wie Finse immer ganz geil oder so, wo du einfach auf den Zug steigst und im Fjell bist. Und das ist da aber auch so. Du parkst dein Auto, gehst zur DNT-Hütte, die ist dann so 500 Meter weit weg. Du kannst da umsonst parken und dann bist du halt schon im Fjell. Und dann ist das so die Strecke Richtung Grauhelleren. So, und das ist schon auch irgendwie lässig gewesen, so da einzusteigen. Und deswegen war die östliche Hardanger wieder so unser Ziel. Und auch da, gut, das ist auch wieder so eine Transferleistung, dass die Norweger, glaube ich, gerne auch einfach aufs Wetter gucken. Ne? Wenn die sehen, oh, die Woche wird richtig mies, dann fahren die gar nicht erst los.
Dann schiebe ich es nochmal. Das hatten wir ja einmal, dass irgendwelche Norweger sagten, ihr müsst nächste Woche wieder kommen, dann ist hier richtig gut, dann hat sich der Schnee gesetzt. Ja, aber wir haben halt jetzt Urlaub.
Genau, und das ist irgendwie das, was der große Unterschied ist. Man ist ja kein Geheimnis, ich arbeite jetzt hier auch für ein Tourismusunternehmen und solche Fragen kommen dann natürlich auf. Also die Norweger buchen viel kurzfristiger und sind viel kurzfristiger unterwegs, da weil sie halt flexibel aufs Wetter reagieren können, so. Und wir deutschen Kartoffeln sind dann halt immer, wir haben ein Jahr vorher Urlaub geplant und gebucht und müssen das ja auch so machen.
Ja.
Und reservieren dann natürlich auch artig so auf allen Hütten und wenn man eine Hüttentour macht. Und da ist man dann natürlich festgelegt auf die Urlaubszeit und deswegen war in der
Vor- das kann auch Stress verursachen.
Ja.
Also, weil wenn du sagst, oh, ich habe jetzt aber die nächste Hütte reserviert, ich muss weiter und so.
Ja, bei einer Hüttentour vor Ostern würde ich immer mal gucken, dass man vielleicht das eine oder andere reserviert. Ich habe jetzt hier schon so Storys gehört von, also ich habe das ja selber mal erlebt, Karfreitag in Finse, wo die Hütte quasi doppelt belegt war und die haben schon sehr viele Betten. Ich habe jetzt auch die Tage eine Geschichte hier aus Jotunheim gehört, nee, aus Rondane. Die Hütte war auch doppelt belegt. Plus nochmal das Doppelte an Zeltgästen um die Hütte in Rondane.
Rondwasbü dann, oder?
Ja.
Wahrscheinlich, ja so
und dann,
eine der größten da, ja.
Und dann denkt man sich schon, okay, da möchte ich dann nicht sein.
Nee.
Oder ich möchte zumindest ein Zimmer reserviert haben. So, weil sonst mit 200 oder mit 100 Leuten auf dem Boden schlafen, das ist echt nicht so schön.
Nee.
Und das ist ja die Policy vom DNT, jeder kriegt irgendwie ein Bett.
Naja, ja, aber dann verstehe ich auch nicht, warum du dich mit dem Zelt daneben stellst. Also, weil dann kannst du ja auch einfach 300 Meter weiter in Ruhe stehen. Das Klo am Morgen aufsuchen, das geht schon noch.
Genau, das ist der Punkt. Das würde ich auch, habe ich glaube ich auch noch nie gemacht, außer im Sturm, dass wir es nicht mehr zur Hütte geschafft haben. Aber mich neben die Hütte zu setzen und da zu zelten, klar, wenn die so richtig proppenvoll ist, dann würde ich das vielleicht auch in Betracht ziehen. Würde jetzt aber für mich nicht in Frage kommen. Also dann gehe ich lieber auch, wenn ich ein Zelt dabei habe, mit auf die Hütte. Das haben wir jetzt auch gemacht. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber so eine Mischgeschichte oder so finde ich irgendwie, nee, das ist nicht so das Ding. Und von daher, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich fand, es war einfach nicht viel los in der Hardanger Villa in der Vorosterwoche, weil das Wetter halt nicht so toll war. Und wir haben auch einmal abgewettert in einer Hütte, und da hatten wir quasi einen kompletten Ruhetag tagsüber für uns und abends sind noch mal so eine Truppe reingekommen. Aber rat mal, wo die herkamen, natürlich aus Deutschland. So, und da war echt nicht viel los. Aber das ist auch so, es gibt so Hauptrouten auch in der Hardanger Widder, so diese klassische Haukeliseta-Finse-Route. Und wenn du nebenan mal so ein bisschen guckst und so, dann nicht
viel. Ja, oder Ryukan, Finse. Ja, genau. Wobei die Frage ist, was mit der Hellevasbü-Hütte in Zukunft passieren wird, wenn die versuchen, da die Rentierflächen zusammenzulegen. Das ist ja so ein bisschen die Diskussion.
Riesenthema hier auch in Norwegen gerade. Genau, ich habe auch mit der Bestürer, also mit der Wirtin in Geita-Rüxhütter da mal drüber gesprochen. Das ist in Skarfheim. Und das sind schon so Pläne, die wirklich diskutiert werden, dass die einige Hütten quasi schließen wollen. Und das ist nicht nur Hellevasbü, das ist dann auch Tore-Hütten. Ich glaube nicht Lidlos, aber so 3-4 Hütten und dann kannst du keine Hüttentour mehr machen. Es sei denn, du bist hier Peter Nordhug und läufst durch die Hardanger wieder an einem Tag.
Ja, in Unterhose.
In Unterhose. Aber das sind tatsächlich Sachen, die diskutiert werden hier, auch heiß diskutiert werden und muss man einfach mal gucken, wie sie, weil dann ist Haukeliseta halt quasi isoliert. So, die haben zwar genug Gäste, weil die an der Straße liegen, aber ja, auch das sind so Themen, die hier mitschwingen gerade und gibt ja auch andere schöne Regionen, wo man auf Winterthur gehen kann. Jotunheim zum Klar. Beispiel. Ja. nee, aber Quatsch, das ist alles
ja, und, so. Ja, und also ich meine auch, also so, auch so ist das Stück von Haugli-Sethe nach Hellevadsburg ja doch recht lang für den Durchschnittsskifahrer. Also da hat sich ja eh schon ein Zelt bewährt, das mitzunehmen. Und dann braucht man halt 2 Zeltnächte, bis man dann irgendwann in Lidlos ist oder so.
Ja.
Aber ja, es gibt andere Regionen, es gibt andere Routen. Man kann das ja auch unabhängig von den Hütten irgendwie durchqueren oder man kann auch einfach Rücksicht auf die Rentiere nehmen. Das ist ja nicht ohne Grund, dass man sagt, es gibt immer weniger zusammenhängende Flächen, wo die Tiere halt wandern können.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass dadurch, dass es Routen gibt, markierte Routen, die sind ja etabliert und da geht nicht jeder wild durch die Gegend. Das heißt, Klar. es konzentriert sich auch so ein Stück weit und das sind ja auch diese ganzen Pro- und Kontra-Argumente, die da ausgetauscht werden.
Ja. Ja.
Und wenn du ein Zelt hast, kannst du immer losgehen. Das ändert ja, ja nichts.
Darfst du weiterhin, wirst du weiterhin, im Zweifelsfall sind es dann eben die deutschen Touristen, die dann bei jedem Wetter da unterwegs sind.
Mit ja, Zelt. Im Zweifel sind es halt so Sachen, dass wenn die Brücke vor Hellevadsburg halt wegmachen, dass du halt da ein Problem hast. So. Solche Sachen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Diskussion. Ja, wird vielleicht irgendwann kommen. Wird aber noch, also 1-2 Wintertouren in der Hardanger Widder kann man schon noch von Hütte zu Hütte machen, denke ich. Ja. Und wir haben ja auch, um das mal sauber von vorne zu erzählen, uns dafür entschlossen, mal wieder nach Skafheim zu fahren. So, also eine recht schöne Gegend, wie ich finde, nebenan von der Hardanger Widder. Und das hat sich total bewährt. Das war wieder richtig cool. So, da waren auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen neu waren für mich. So, also der Plan war einfach wir waren halt quasi so eine große Gruppe und die hat sich dann nach einer Woche so ein bisschen reduziert. So, wir waren am Anfang fünf und hinterher zu dritt.
Und die erste Tour war die Skafheim, die größere Gruppe, und dann genau, die zweite Woche genau. war Hardanger wieder.
Ja, weil klar. wir einfach eine Möglichkeit gesucht haben, eine Hüttentour zu machen und dann eine Zelttour und in der Mitte quasi irgendwie die Möglichkeit haben, gut rauszukommen und wieder nach Oslo und so weiter. Und da bietet sich einfach so Sachen an wie Skafheim oder so, weil du einfach super hinkommst mit dem Bus und auch wieder weg. Und das war auch diesmal so. Wir sind losgefahren, haben dann im Hallingdal übernachtet bei unseren Freunden und sind dann mit dem Bus von Nesbühn aus nach Breistölen gefahren, wieder Richtung Skafheim. Und wir waren erst nachmittags da, also so wir sind erst um 3 Uhr losgelaufen. War so vom Gefühl her auch echt komisch, so spät loszulaufen um 3, wenn um 19 Uhr die Sonne untergeht. Und so. Aber es war markiert und es war aber ziemlich viel Wind vorhergesagt, auch so, ich glaube, fast in Böen 18 Meter oder so, wo man schon so denkt, so ja, okay, aber ich bin da jetzt auch schon so 3, 4, 5 Mal gewesen. So, kriegen wir schon hin und es waren so 12, 14 Kilometer bis zur Hütte oben, Bürdalsbü. Und das war schon auch irgendwie faszinierend, dann so in diese Dämmerung reinzulaufen. Und man hat dann auch schon gemerkt, der Wind nimmt zu und die letzten Meter waren dann auch schon echt, wie das dann halt immer so ist, erster Tag, doch ein bisschen länger als gedacht. Und wenn dann irgendwann das Sonnenlicht weg ist und man sieht nicht mehr so viel, weil man braucht eine Sonnenbrille oder eine Windbrille oder eine Skibrille. Das war dann schon irgendwie auch spannend, so muss ich ehrlicherweise sagen, das irgendwie hinzukriegen. Aber es hat dann auch echt ganz gut funktioniert, außer dass die Haupthütte bumsvoll war, Tür aufgemacht, reingeguckt, direkt wieder rausgegangen und dann sind wir in die Hundehütte quasi gegangen, die hatten wir auch reserviert. Und das hat natürlich dann erstmal 2 Sack Holz gedauert, bis die warm war, wie das dann halt immer so ist. Und wir haben dann auch relativ spät gegessen, aber es war eine coole Erfahrung, auch mal so in diese Dunkelheit reinzulaufen oder in die Dämmerung. Und es hat aber auch echt gut funktioniert, muss man sagen, außer dass es natürlich, ja, wie gesagt, windig war und man nicht so super doll gesehen hat, aber das ging schon alles und das habe ich eigentlich so noch nicht gemacht, mal so in Dunkelheit reinlaufen und das fand ich schon auch irgendwie mal eine gute Erfahrung so, ne? Und es hat aber auch allen getaugt, irgendwie, wir haben das gut hingekriegt und dann kocht man da und dann geht man irgendwann ins Bett und ist halt todmüde und so, aber es war auch gut.
Ja. Aber hattet ihr trotz Hüttentour alle Pulkas dabei oder war das eine Rucksacktour?
Nee. Genau, wir hatten alle Rucksäcke dabei, aber auch Windsäcke dabei, jeder hatte eine Schaufel dabei, jeder hatte eine Isomatte dabei, jeder hatte eine warme Daunenjacke dabei. Also wir haben da schon darauf geachtet, dass wir safe unterwegs sind, weil da habe ich überhaupt gar keinen Lust drauf, irgendwie hier in der Zeitung zu stehen als die Idioten, die das nicht beherzigen. Und das Wetter.
Ja, also, und außerdem ist man dann tot.
Ja, ist uncool. Ja,
nein, nein. Da ticken wir ja gleich. Also das ist einfach die Safety-Ausrüstung, die du dabei haben musst bei einer Hüttentour.
Und ehrlicherweise, wir haben das ja vorhin schon so auch so ein bisschen angerissen, so mit nach Feierabend eine Tour zu machen hier und so, das kannst du ja alles so. Habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht. Und ich bin auch die eine Hütte, Slettingsbü von Tyn Krysset oder so, das sind 7 Kilometer und so, ne? Mhm. Und es hat mir wirklich Schmerzen bereitet, dann vielleicht keine Schaufel einzupacken und nicht die Polarausrüstung so. Aber es fühlte sich wirklich komisch an.
Ja. So. Ja, glaube ich.
So irgendwie, dass man, das ist echt ein, ja, muss man mal erlebt haben so. Und aber auf der Hüttentour gar keine Frage, nehmen wir mit.
Das heißt, der Countdown für dich läuft noch 5 Jahre, dann ist es der zarte Seitling,
ja.
Skianzug, die Kreditkarte, eine Orange und ein Quicklunch.
So ungefähr. Nur mit Zahnbürste und Kreditkarte los kann man ja hier problemlos machen.
Ja.
Also so vom Mindset ist das schon wirklich auch eine Transferleistung, die man da erbringen muss und auch echt ungewöhnlich. Aber auf der Tour durch Skafheim haben wir das gemacht und das war auch wirklich so Wetter, kann ich ja sagen, so die ganze Zeit. Es war wirklich, wir haben nicht viel gesehen. Ja. Du hast viele Quisten gezählt. Was super war, dass wir so eine leichte Schneeauflage hatten. Wir konnten überall super abfahrten, überall gut hoch.
Ja.
Auch in Skafheim sind ja auch wirklich einige Höhenmeter zu bewältigen. Habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Aber guess what? Wir haben keine Felle benutzt. Wir haben auch keinen Wachs-Bachelor gehabt, sondern wir sind einfach mit unseren Schuppenski da durch die Gegend geflitzt.
Du mit deinen neuen Schuppenski.
Mit den neuen Schuppenski.
Ja.
Und es hat hervorragend geklappt. Wirklich hervorragend. Wir haben ein, zweimal kurz die Kurzfelle, aber das eine Mal war bei einer Abfahrt, wo wir gedacht haben, okay, könnte doch ein bisschen steiler sein, waren das eher die Bremsfelle. Ein bisschen idiotisch, aber es hat auch gut funktioniert. Und dann gab es einmal, ich glaube, da haben wir mal ganz kurz die Kurzfelle, weil es sehr steil war, dran gemacht. Aber ansonsten, wenn man sich nicht zu blöd ist, mal kurz ein Stück im Fischgrät hoch und mit den Schuppen.
Hat eine Stufe seitwärts oder so, ja.
Hat das wirklich, wirklich super funktioniert. Also ich war wirklich sehr, sehr angetan davon. Die Kurzfelle, haben wir noch gar nicht drüber geredet, habe ich schon gesehen bei dir. Du warst jetzt nicht so der Superfan so. Ich fand sie eigentlich ganz cool, weil die einfach vom Handling so super easy sind. Und wenn ich dann diese ganzen Norweger gesehen habe, die mit den Osnes-Ski, wo man die so einhängt, oder diese Motzfuß-Ski, wo vorne das so auch an die Spitze eingehängt wird, das Fischersystem ist einfach super easy, irgendwie klar.
Ja, es taugt was. Aber ich muss das vielleicht ein bisschen differenzieren, also wenn du sagst, ich bin nicht so überzeugt. Ich habe ja auch meine neuen Ski mit dabei gehabt. Das sind ja jetzt auch breitere, also 78 mm. Vorher hatte ich ja immer die E99 oder jetzt Transnordic 66. Ein bisschen schmaler, die vielleicht gerade noch so in eine Loipe passen, aber ja, eigentlich, also ist man ja in Skandinavien nie in der Loipe. Und mit den Skien bin ich erstmal super happy. Die sind wirklich, also ein bisschen kürzer, ein bisschen breiter, lässt sich geiler steuern. Also total zufrieden. Und ich habe die auch selber noch mal ordentlich heiß gewachst. Da habe ich einen Tipp von einem Norweger bekommen, dass man da nicht auf die, wie sagt man sozusagen, das Factory Waxing vertrauen sollte. Aber gut, das ist vielleicht nebensächlich. Aber die haben einfach schon eine super lange Schuppenfläche. Wenn du die neben meine alten Ski hältst, wo es wirklich nur so, ich sag mal, unterm Fuß, unterm Stiefel so eine Schuppenfläche gibt, ist das jetzt gefühlt 2/3 des Skis, was Wachs ist. Schuppen ist. Mhm. Das merkst du auch, je nach Bedingungen, dann hörst du die Schuppen ein bisschen mehr über den Boden gleiten. Aber ich bilde mir ein, dass genau deswegen, weil diese Schuppen einfach so breit und lang und auch noch neu sind, die so einen Griff haben, dass als wir dann an so einer kleinen Stufe standen und zwei hatten sich Langfälle draufgezogen und zwei haben sich die Kurzfälle draufgezogen, das hat nicht viel gebracht. Also das hat nicht einen merklichen Unterschied. Der Abstand zu den Schuppen, der war einfach nicht so groß. Und mit Langfällen war es das dann aber. Das heißt, Langfälle brauche ich mit einer Pulka auf jeden Fall noch. Ohne würde ich jetzt nicht losgehen.
Nee,
außer nicht. Es ist ein Gebiet, wo ich weiß, es ist wirklich nur so ganz leicht kopiert. Aber sobald ich da ein paar steile Anstiege drin habe, würde ich doch Langfälle reinschmeißen. Und muss jetzt sagen, dass die Kurzfälle eher mit einem Fragezeichen versehen wären. Das Geile ist halt, sie sind echt schnell angebracht. Sie fallen nicht ab. Habe ich gerade wieder von zwei gehört, die mit Osnes-Ski los sind. Die haben ein Kurzfell verloren. Ja, ist halt abgefallen.
Ja.
Irgendwie zur Seite abgeschert. Haben es nicht wiedergefunden.
Nee,
das ist mehrmals abgefallen und beim dritten Mal ist es nicht wieder aufgetaucht.
Warte, sowas ist nervig. Und Nee, das muss ich auch sagen. Also es hat bei den neuen Ski auch super funktioniert und das haben wir auch erlebt. Der eine Kumpel hatte so einen etwas älteren Ski dabei, wo die Schuppen schon so ein bisschen runter waren und wir sind überall hochmarschiert und er war so ein bisschen, ja, da war es ein bisschen doof so, aber das, als wir dann einen Ruhetag in der Jaita-Rückshütte eingelegt haben oder legen mussten, weil es einfach so windig war, hat er sich erstmal neue Ski bestellt.
Ja. Ja, naja, dass das auch ab und zu mal gut ist, in neue Ski zu investieren, habe ich ja letztes Jahr erfahren müssen.
Ja, genau.
Aufbrauchen ist unterwegs nicht so gut.
Mhm. Aber auch da muss ich sagen, wir sind dann Jungstalshütter, also wir sind dann Bjudalsbü, Jungstalshütter, Kongshellerin gelaufen, also so ein Mix aus bedienten Hütten und selbstbedienten Hütten. Super cool, super nett, hat alles super funktioniert. Und dann waren wir in Jaita-Rückshütter und dann war da wirklich krasseres Wetter als da, wo Anni und ich da quasi uns rauskomplimentiert worden sind vom Sturm. Und da muss ich sagen, das war auch wieder eine sehr lehrreiche Situation, weil wir haben da gehockt, haben auf den Wetterbericht geguckt, dachten so, ja, am nächsten Tag wird es besser. Und wir hatten eine Reservierung stehen in Finse, ne, für den letzten Abend. Und wenn du eine Reservierung hast beim DNT und du kommst nicht, 5 Leute, Reservierung, 5.500 Kronen stehen da zur Debatte, ne? So, und wir haben wirklich kurz überlegt, und es war der Wind, der kam direkt aus Finse nach Jaita-Rückshütter, und das ist wirklich nicht so ganz kurz, das Stückchen, und es geht wirklich hoch. Wir haben wirklich, es war über 20 Meter Wind angesagt, in Böen. Sonst hätten wir das auch gar nicht überlegt, aber wir wollten fast, wären wir losgegangen. Und da könnte ich mich jetzt schon wieder für ohrfeigen, überhaupt diesen Gedanken gehabt zu haben. Uns kam nämlich genau, ich glaube genau 5 Leute oder so sind von Finse mit Rückenwind nach Jaita-Rückshütter gelaufen. Null Sicht, Blowing Snow steht dann immer bei UNO, also dieser aufgewirbelte Grundschnee. Und der eine war so ein, wie sagt man hier in Norwegen, Fjellfand, also so jemand, der immer unterwegs ist, weiß, der Massivrouter gerade ging, so ein älterer Dude, irgendwie so wahrscheinlich auch so irgendwie Anwalt oder was weiß ich, oder Chirurg aus Oslo. Der kam da so ganz gediegen mit seinem großen Rucksack rein und sagte, ja, war schon nicht ganz so, ohne, war schon ein bisschen krass so, also wie man das auch so kennt so. Und die anderen kamen auch rein und es war schon so eine kleine Fünfergruppe noch. Und die waren schon echt ganz schön. Und da waren, haben wir am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann gesehen, da waren einige Sachen, die waren schon tricky. Also auch mit Sicht waren die noch tricky. Und da,
das heißt, es war die richtige Entscheidung.
Zu 100%. Und wenn da mehr als 20 Meter Wind angesagt sind, die einem entgegenkommen, auch in Böen, sollte man echt auf der Hütte bleiben. Wirklich. Also das war auch total die richtige Entscheidung. Und es war nochmal so wieder dieses Risikobewusstsein, man denkt so, man kriegt das hin und so, nee, lasst es, bleibt zu Hause wirklich oder bleibt auf der Hütte. Und der DNT hat auch Möglichkeiten, wenn man nett mit denen redet, dass die einem entgegenkommen dann so. Klar, es ist schon ein bisschen Kohle dann weg gewesen, aber die sind uns auch da entgegengekommen, gerade bei den großen DNT-Hütten. Ist immer so, wie man freundlich fragt und so weiter.
Naja, und wie vernünftig die Entscheidung dann auch war, also dass das nachvollziehbar für die auch ist.
Ja,
krass. Denn die haben auch keinen Bock, dass da irgendwer auf dem Stück dazwischen dann einen Notruf absetzen muss.
Das auf gar keinen Fall, da wäre auch gar keiner gekommen. Und ganz krass war halt, dass es in Finse relativ gutes Wetter war zu der Zeit. Die haben uns gefragt, kommt ihr noch so irgendwann so? Nee. Weil bei uns ist ganz gut. Und nee, es ist nur ein Höhenzug dazwischen gewesen, was auch ziemlich krass ist. Und deswegen auch das mal wieder eine gute Gelegenheit, sich da nochmal das zu vergegenwärtigen, was geht und was geht nicht. So, also auch da nochmal Risikobewusstsein, Risikoeinschätzung. Und ich hätte jetzt da nicht mich wiederfinden wollen. Ich hätte das vielleicht hingekriegt und auch mein Kumpel, aber wir hatten auch 2 dabei, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatten und das ist dann wirklich keine schöne Situation, wenn du da los und wie so ein geprügelter Hund in Finse ankommst. Und lustigerweise haben wir noch unsere Züge dann umgebucht, weil wir dann später in Finse ankamen, eigentlich so. Und siehe da, wir sind losgelaufen. Wir haben dann, glaube ich, von Jaita-Rückshütter nach Finse irgendwie 4,5 Stunden gebraucht.
Und hättet den Zug noch bekommen.
Haben wir. Den ursprünglichen Zug haben wir wieder zurück umgebucht. Ja. Weil wir sind dann da schön abgefahren. Da gibt's, wenn du einmal oben bist, kannst du richtig bis Finse runter quasi im Schuss runterfahren, wenn man nicht seine Langfälle drunter hat als Bremsfell. Auch das immer wieder witzig zu sehen, dass man, wie schnell man doch eigentlich mit so Ski sein kann, wenn man sich ein bisschen bemüht, Ski zu fahren zu können. Und dann waren wir irgendwie da so um 2:30 irgendwie auf der Infinse und haben unseren Zug genommen. Der hatte 20 Minuten Verspätung und dann waren wir
irgendwann wieder im Hallingdal und sind, die einen sind nach Oslo und wir sind dann wieder auf die Hütte, haben uns da so ein bisschen sortiert und sind dann nächsten Tag auf die Hüttentour, auf die Zelttour gestartet und da war das Wetter, habe ich ja schon gesagt, nicht so ganz dolle so und wir haben dann so eine Mischung gemacht aus Zelt und Hüttentour. So. Mhm. Und das war auch echt cool. Außer, dass wir halt tagsüber wirklich so von Quiste zu Quiste zu Quiste zu Quiste. Mhm. Also ich weiß jetzt, wie war das? Eine Quiste, Quistenabstand sind, glaube ich, 20 Meter. Fünf Quisten sind 100 Meter. Also da weißt du schon so, also du bist irgendwann, kommst in dieses Zählen rein.
Hast du das nicht erzählt, wie die Quisten gesteckt worden sind mit dem Kanister am Seil hinter Schneemobil?
Ja, genau.
Dass man denkt, das ist super GPS gesteuert oder ich weiß nicht was und eigentlich guckt nur einer hinten. Jedes Mal, wenn der Kanister bei der letzten Quiste ist, wird die nächste reingesteckt.
Genau so war das. Und das war schon auch irgendwie witzig. Und ja, dieses Quistenzählen, also das hat dann schon irgendwas so von Monotonie. Und wenn dann irgendwann mal, also die erste Woche war schon wenig mit Gucken. Und wenn dann die zweite Woche auch schon so ist, dann denkst du, oh, irgendwann mal könnte es doch mal besser werden. Und es war jetzt ja auch nicht wirklich kalt bei uns, ne? Also wir hatten jetzt immer nur so, oh, kaum mal zweistellige Grade, auch nicht in der Nacht und so. Das war schon ein bisschen komischer.
Ich hatte ja so einen Temperaturlogger in der, also ein Thermometer, also ein Bluetooth-Thermometer in der Pulka liegen die ganze Zeit. Und tatsächlich haben wir einen Tag gehabt, wo so ein Wetterwechsel durchlief, wo es sehr windig war. Und wir waren dann sowieso ein bisschen schneller, fast zurück, erzähle ich gleich nochmal, warum. Weil wir dann doch ein bisschen abkürzen mussten. Und da war es sehr windig, aber sonnig. Und wir haben uns dann unten so im Wald verkrochen, sind tagsüber mal ins Kalfjell hoch mit Ski, da ein bisschen rumgeflitzt. Das wäre gegangen, Strecke war gut und das Wetter war halt gut. Ne? Du konntest halt was sehen, das hat den großen Unterschied gemacht. Aber es war schon ordentlich windig, auch irgendwie mit Spitzen, so 18 Meter pro Sekunde. Und da schien dann die Sonne auf die Pulka im Windschatten, da waren dann auch mal plus 7 Grad. Wahrscheinlich war es in Wirklichkeit so um die 2 oder sowas. Und ja, sonst hatten wir aber doch nachts zumindest relativ zuverlässig zweistellige Minusgrade, zumindest zu Beginn.
Ja.
Naja, und was ich gerade noch sagen wollte, das Einzige, was uns sozusagen kaputt gegangen ist auf der Tour, ist tatsächlich die Bindung von einem Tourkumpan, also mal wieder eine Bindungsproblematik. Ja, und der hat relativ große Füße und deswegen große Schuhe, große Stiefel und ab Größe 47 kriegst du, glaube ich, noch Alpha, Lundhags und so ein paar ausgewählte, die dann aber auch manchmal einen Aufpreis verlangen. Und deswegen hat er eine ganz verrückte Bindung, diese OAC-Bindung, wo du im Prinzip mit Wanderstiefeln reinkommst. Hm. Wie so Inline-Skates oder was, so mit so einem Ratschenverschluss. Hm. Und in denen ist ein sehr, sehr festes Gummi verbaut. Das wussten wir bisher nicht, er auch nicht, er hat die nie geöffnet. Das ist wie so ein Autoreifen, sogar mit so Drahtbewehrung drin. Ja, und das ist gerissen. Als er in ein Sinkhole, irgendein kleines Bäumchen unterm Schnee, konntest du nicht sehen. Und er hat halt beim Glücksrad den Hauptgewinn gehabt und plötzlich stand er 2 Meter tiefer. Ja, und dabei ist ihm die Bindung kaputt gegangen.
Was habt ihr dann gemacht?
Mit Gurtband, also mit einem Zurgurt, den Stiefel einfach an der Bindung festgemacht. Das ging dann, er musste dann so ein bisschen mehr schlurfen, weil der sozusagen der Hacken nicht mehr nach hinten rutschen kann, wie das Gummi das so normalerweise ermöglichen sollte. Aber es war dann letztendlich unproblematisch. Aber wir haben dann gesagt, wir gehen nicht mehr über den einen Bergrücken, sondern unten die Seen lang. Da kann man dann einfach von Norden über die Seen reinkommen. Und deswegen hatten wir dann sowieso noch einen Tag, den wir irgendwie rumkriegen mussten. Und dann war das ideal. Wetterbericht hatten wir. Da haben wir einfach gesagt, wir gehen jetzt noch 2 Tage und dann machen wir den Pausentag bei schönstem Wetter. Ja, und es war also schön wegen der Sonne, ne? Also du hast halt gesehen, sobald du 30 Meter höher im Fjell warst, war es wirklich schon richtig windig. Mhm. Und da unten in dem kleinen Wäldchen war es, naja, also klar, ein bisschen Wind war da, aber es war entspannt.
Mhm. Ja, keine Tour ohne Arno Spannriemen, ne? Der gute Arno Spannriemen, der hat schon so manche Tour gerettet, glaube ich. Das ist schon.
Ja, es ist wirklich, wie universell du den einsetzen kannst, das. In dem Fall eine gute Sache. Naja, und jetzt, der hat dann halt auf dem Rückweg direkt bei irgendeinem finnischen Shop mehrere dieser Gummis bestellt. Die werden jetzt immer in der Jackentasche sein. Und es haben jetzt auch schon mehrere Leute geschrieben gehabt, dass ihnen das auch schon passiert ist. Krass. War uns vorher nicht klar, wieder was gelernt. Aber es war das Einzige, was irgendwie ja, quasi kaputt gegangen ist. Ah, wobei, es stimmt nicht ganz. Mir fällt noch eine andere Sache ein. Die Expat FlexMat Plus, das ist so eine Eierkartonpappe. So eine Isomatte, die aber sehr ausgeprägte Eierkartonnoppen hat. Ja. Und so einen habe ich mir geholt in 1,20 Meter Länge. Das sollte zum einen mein Backup so ein bisschen sein zur Luftmatte und gleichzeitig mein Sitzkissen und all sowas. Und die habe ich dann abends oft auf die Luftmatte draufgelegt. Aber die kann den Druck von oben nicht ab, wenn du dich da drauf kniest oder drauf stützt mit dem Handgelenk, reißt die ein, so in X-förmig. Habe ich eingeschickt, habe jetzt eine neue bekommen, werde ich jetzt wohl eher nicht mehr mitnehmen. Da ist eine stinknormale Eva-Zote-Matte dann irgendwie besser, aber die ist doch auch sehr fest von ihrer Struktur. Und ich glaube, wenn du die so auf den Boden legst, ist das geil. Ein bisschen Massagefunktion vielleicht.
Ja.
Aber die hat sich tatsächlich als nicht wintertourtauglich erwiesen. Es kann auch sein, dass das bei, wenn es auf dem Schnee lag oder sowas, war, also sobald da was Weiches drunter ist, hält die den Druck von oben nicht aus. Und das ist bei zwei Matten passiert.
Bitter.
Bei der einen nur an einer Stelle, bei der anderen an 3, 4, 5 verschiedenen Krass. Stellen.
Ist bei der Thermarest-Variante mir noch nie untergekommen.
Nee, eben. Und, aber wenn du die anfasst, merkst du auch, das eine ist wirklich wie so Styropor und die andere, die Thermarest-Variante, die ist viel zäher. Also die kannst du richtig ziehen und
ja, also. Ja. Hab so ein Sitzkissen von denen auch schon seit, keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Es ist immer wieder witzig, wenn man dann die neu im Laden sieht und sieht, wie dick die eigentlich mal waren.
Ja, ja. Also mein Sitzkissen, da muss auch mal was passieren. Was ich noch dazu beitragen kann zum Thema Bindungen, ne, ist nämlich gar nichts. Weiterhin Explore-Bindungen. Ja, alle scheuen sich, die sich anzuschaffen und berichten von irgendwelchen Horrorgeschichten. Wieder zwei Wochen, wieder zwei Touren hier am Wochenende.
Ja. Naja, es sind ja vor allen Dingen mögliche Horrorgeschichten.
So, ja, die tut aber genau, was sie soll. Also es ist irgendwie, es gibt. Aber
das heißt, die hast du an deinen neuen Ski auch dran?
Ja, ich habe die ummontiert. Ja. Ich habe die ummontiert und habe auf die alten Ski jetzt noch wieder die Rottefeller-Bindung draufgesetzt und so, aber es gibt eigentlich keinen Grund, die alten Ski zu benutzen. So, und die Explore-Bindung weiterhin sehr gut. Klar, aber das sind alles so Expeditionssachen, wenn man dann würde ich die vielleicht nicht benutzen, weil man Ersatzski hat und so, aber bisher keinerlei Probleme. Ich werde weiter berichten und werde sie jetzt gerne noch das ein oder andere Wochenende hier benutzen. Ja, so, das ein oder andere steht ja hier noch an, von daher, das hat gut funktioniert. Um mal wieder den Bogen zu unserem schlechten Wetter in der Hardanger Villa zu schlagen, kann ich wieder von einer sehr schönen Begebenheit berichten, was die Navigation mit der UTNO oder mit den GPS-Tracks vom DNT zu tun hat. Das ist immer ganz lustig. Man ist ja bereitet sich vor, lädt sich die ganzen GPS-Tracks runter und so weiter, am besten noch auf sein GPS als Backup und so weiter. Und dann wollten wir abkürzen, wollten nicht nach Rauhelleren, sondern direkt nach Logoros laufen, das ist eine selbstbediente Hütte, und so quasi so ein Stückchen, so ein Stretch abkürzen. Also von einer markierten Route zur anderen gehen und die Hütte so ein bisschen außen vor lassen. Das waren nur so ein paar Kilometer, also easy, wirklich. Also gehst einfach straight und dann guckst du auf die App und eigentlich müsstest du auf der markierten Route stehen. Und dann denkst du so, haben wir die jetzt verpasst? Ist das Wetter so schlecht? Ist vielleicht eine Quiste umgeknickt und du bist genau dahergelaufen? Und dann denkst du so, wenn ich jetzt weitergehe, das kann doch nicht sein. Und gehen wir lieber zurück und so weiter. Und es war wirklich über einen Kilometer weiter, war erst die
markierte Strecke. Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen.
War erst die markierte Strecke vom DNT. Und das ist aber für mich im Umkehrschluss echt. Oh, man muss sich dessen bewusst sein, dass das passieren kann. Und das ist echt manchmal auch gruselig, wenn du im Whiteout stehst und denkst so, verdammte Hacke, wo ist jetzt diese Route? Und das heißt aber auch, dass
mit einem, was 100, 200, auch 300 Meter Abweichung, das ist ja dann manchmal so, dass man einfach am anderen Seeufer langfährt, weil das Eis da dicker wirkt oder so. Das könnte ich schon nachvollziehen, aber ein Kilometer ist schon natürlich eine Ansage.
Und wenn du sowas ummünzt, zum Beispiel auf eine Tour in Scarfheim, bin ja jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal durch Scarfheim im Winter gelaufen. Und wenn du das siehst, was es da für Wächten, was es da für Abhänge gibt, was es da für Und wenn du dann im Whiteout da stehst und du hältst dich sklavisch, weil es nicht anders geht, an diese Route. Leute, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist wirklich.
Ich wollte gerade sagen, was ist deine Konsequenz daraus, aus der Erfahrung jetzt?
Vorsichtig sein.
Ja.
Wirklich vorsichtig sein und wirklich Menschenverstand und so weiter. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss man vielleicht auch einfach mal die Ski ausziehen und zu Fuß irgendwo runtergehen oder so. Es kann wirklich krasse Abweichungen geben. Und es, in Skarfheim, da sind so ein, zwei Sachen, wenn du da von, wo war das? Also von Jalta Rückshütter nach Finse gehst oder vielmehr noch umgekehrt, noch viel schlimmer. Da gibt es ein Ding, da habe ich mich auch letztes Jahr schon gefragt, wie das wohl markiert ist, weil es dann Riesenwächte gibt. So. Und das ist quasi markiert, unterhalb der Wächte gibt es eine Quist und oberhalb. Wenn du das siehst, bei guter Sicht, ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber von Finse aus Richtung Jalta Rückshütter läufst und du kommst zu dieser Quiste und zu dieser Wächte und du fragst dich, wo die Wächte, wo die nächste Quiste ist, machst zwei Schritte und dann fliegst du aber 10 Meter runter.
Ja.
Und das ist schon, Leute, wirklich, also Wintertouren, alles gut und auch markierte Touren, aber immer mit Menschenverstand und mit Vorsicht und gerade bei Nullsicht ist es wirklich manchmal mit Vorsicht zu genießen. Und der DNT macht die Route nochmal auch das ist ein super Beispiel. Wir sind ja auch vor 3 Jahren in Skarfheim unterwegs gewesen, nach Bjørdalsbü hoch. Und da war die Route einfach mal komplett der Sommerroute folgend markiert. Also komplett anders. Die Winterroute geht schön das Tal hoch über den See und so weiter. Und die, ich weiß noch, wie ich da die Pulka hochgeschlört habe über diesen Sommerroutenweg. Ich war komplett im Arsch, wirklich komplett. Und da hatten die das einfach in dem Jahr komplett anders markiert. Und du denkst so, bin ich jetzt bescheuert? Was machen die denn da? Und das ist wirklich manchmal, also ja, also auch da kein hundertprozentiger Verlass auf diese Routen, weil die mitunter auch einfach den Verhältnissen angepasst werden. Und fand ich jetzt auch nochmal wirklich krass zu sehen, wie hoch die Abweichungen auch tatsächlich sein können.
Und das ist ja so ein bisschen meine Erfahrung, dass, was du gerade sagst, dass es den Bedingungen angepasst ist, dass es halt durchaus sein kann, dass in dem Jahr das Seeeis sehr spät erst fest war oder der Schnee erst spät kam und sie schon markieren wollten, nicht genug Schneehöhe, um irgendwo anders zu markieren, verblasen oder sowas, gerade hier Rondane, wo dann manchmal wirklich gar nicht so viel liegt. Also, dass das auch einen durchaus guten Grund haben kann, wenn dann die gequistete Strecke plötzlich so einen riesen Bogen um den See macht und du denkst, ja, kann ich doch abkürzen? Nee, das kann schon voll den Grund haben und gleichzeitig darf man sich wieder nicht komplett drauf verlassen. Und manchmal ist es sinnvoller, doch irgendwie selbst mit zu navigieren. Aber dafür brauchst du natürlich ein bisschen Sicht.
100 Pro, auch hier gerade jetzt vor der Haustür am Bückdensee, habe ich mich gewundert. Wir wollen am Wochenende, am Freitag, eine kleine Feierabendtour nach Tvorfinnsbü machen. Das sind 13 Kilometer vom Bückden aus. Das kann man ja hier machen. Da fährt man eine Dreiviertelstunde und dann kann man das machen. Da wundert man sich, warum das dann am Seeufer markiert ist. Aber da gibt es sehr viel unsicheres Eis. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es in Fonsbü auf der anderen Seeseite mitunter ganz schlechtes Eis gibt im Winter auch so. Und wenn man dann auf eigene Faust denkt, man ist schlauer als alle anderen. Man hat keine oder ist zu einer Zeit, wo es noch nicht markiert ist unterwegs und denkt so, ja, dann gehe ich einfach über den See. Ist ja. Also wirklich Vorsicht. Also diese Eastcard-Seite im Norwegen, wo man gucken kann, wie Eisstärken sind und wo unsicheres Eis sind, hat schon seine Bewandtnis. Gerade bei diesen Seen, die alle unterirdisch miteinander verbunden sind und da gibt es unterirdische Strömungen und. Guckt euch das vorher an, tragt euch das in eure Karten ein. Unsicheres Eis ist kein Spaß.
Das war auf unserer Tour ganz witzig. Ziemlich zu Beginn sind wir an so einem Eisangler vorbei und der hat mit Hand gebohrt, nicht mit Akkuschrauber oder Benziner oder sowas dran. Und da ist der Thomas, mit dem ich auch da unterwegs war, der hat dem kurz zugeguckt. Und ich weiß nicht, also das Eis, ein halber Meter war das nicht, durch den der da durchgebohrt hat, vielleicht mit dem Schnee zusammen. Und da guckte Thomas uns auch an und sagte, das war jetzt aber nicht dick. Aber daneben standen halt zwei Schneemobile, also das Gewicht trägt das dann schon.
Ja,
aber das ist deswegen, also ich glaube auch mit Eis brauchst du echt viel Erfahrung und irgendwie eine Möglichkeit, das einzuschätzen. Musst auch sowas wie diese Karten gucken, also Eastcard, die Strömung und sowas beachten. Gibt es da Zuflüsse und Abflüsse? Gibt es schon irgendwelche Strecken drüber, wenn das gesteckt ist? Ist es ja meistens total unproblematisch. Ein Scooter-Track ist oft ein guter Hinweis, aber so mancher Sami knallt da auch drüber, wenn das noch nicht so richtig trägt. Da ist dann die Geschwindigkeit die Lösung. Mhm. Also dünnes Eis, ja, habe ich auch echt also eine Menge Respekt immer vor und versuche eher konservativ zu planen.
Hundertprozentig. Ja, das waren so die Sachen, die ich so mitgenommen habe da von der Tour. Irgendwie, was auch witzig war, dass wir dann in Lorgeros waren. Und das ist ja auch so eine selbstbediente Hütte. Und da hat es echt angefangen, windig zu werden. Und der eine Kollege hatte echt große Blasen an den Füßen. Da haben wir gesagt, ach komm, wir haben ja Zeit und wir wollen jetzt eh nicht mehr so weit, weil wir waren so ein bisschen müde von der schlechten Sicht. Und so haben wir einen Ruhetag da angelegt. Und dann hat es wirklich echt krass angefangen zu stürmen. Und das war wirklich krass. Die eine Freundin, die mit war, die ist jetzt nicht so 1,90 groß, sondern etwas kleiner und zierlicher. Die hat die Tür aufgemacht, die Tür hat sich schon so mitgerissen. Und da war auch der Weg in Lorgeros war mit Quisten markiert zum Klo. Also es waren 3 Quisten Abstand zum Klo. Ja. Das war schon spektakulär, muss ich sagen.
Ja.
Also da hast du dich schon komplett angezogen, wenn du aufs Klo musstest.
Ja.
Also sagen wir mal so, also wenn man groß aufs Klo musste. Ansonsten nach dem Sturm hat man dann schon gesehen, vor der Tür in Lorgeros gibt es so eine Wächte, die ist bestimmt so 2,50 Meter hoch, also genau gegenüber. Mhm. Und dann kann man ja schon, also macht ja jeder irgendwie, glaube ich, wenn es stürmt, pullerst du einfach vor die Hütte. Das Lustige war da nur, dass du dann nach dem Sturm gesehen hast, dass der Puller gar nicht am Boden ankam, sondern sich eher so auf 1,50 Meter Höhe befunden hat. Also es war so eine gelbe Wand hinterher nach dem Sturm. Fand ich auch sehr eindrucksvoll.
Mhm.
Das sah schon auch irgendwie witzig aus. So. Ja, das war auch wieder echt eindrücklich, da auf der Hütte zu sein und wie die Tür dann, also da war auch so ein Riegel vor der Tür. Also den hast du echt schwer aufgekriegt. Ne? Also wenn du da wirklich in Unterhose vor die Tür gegangen bist zum Pullern oder so und kriegst Panik dann auch. Ne? Das war schon auch echt ziemlich witzig. Und da kamen dann auch so ein paar Mädels an, die fragten dann auch, wo die Toilette ist. Ich so, ja, 3 Quisten die Richtung und die haben das so, hä? Und es war wirklich schon, musste ich komplett anziehen, als es gestürmt hat. Mit Skibrille, allem drum und dran. War echt interessant und auch, das war eine coole Hütte auch, irgendwie viel Platz und wir dachten so, vor Osterwoche, der ist bestimmt voll. Wir hatten die Hütte fast für uns ganz alleine.
Naja, bei der Wetterprognose dann. Ja. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade so, ob ich das dann nicht geiler finde, wenn ich ein Zelt habe und eine kleine Pinkelflasche oder eine Apsis, in die man sich reinknien kann. Klar, ist dann saulaut und so im Sturm, aber komplett anziehen, um dann da einmal rüber zu laufen.
Naja, das macht man dann einmal am Tag. Der Rest ist dann halt vor der Hütte.
Ja.
So, das geht schon so.
Gut, die Flasche könnte man auch mit in die Hütte nehmen, das stimmt schon.
Es gibt ganz viele Eimer auf der Hütte, die man, also wenn es ganz schlimm kommt, ja, dann ist zweckheilig die Mittel, das geht dann schon so.
Ja.
Das war ein netter Aufenthalt da auch. Da kam noch eine Gruppe aus Berlin dabei, das fand ich auch spektakulär. Die hatten Nudossi im Glas, also wirklich dabei. Und da kamen Sachen auf den Tisch, fand ich auch echt gut. Also so kleine Schnapsflaschen aus Glas und das war schon auch echt witzig zu sehen, so, was die so alles aus dem Rucksack mit sich rumgeschleppt haben. Aber die haben es auch irgendwie mitgekriegt, aber auch da, also die haben uns dann auch gefragt, was wir dabei haben, so eine Ausrüstung, dann haben wir sie aufgezählt, Windsack und so weiter. Und dann wurde ein Teil der Gruppe dann doch auch ein bisschen nicht einsilbig und so, aber die hatten sowas alles nicht dabei, so, ne? Und da,
aber Zelte, oder?
Nee, gar nichts. Kein Windsack, kein, die hat nicht mal einen dicken Schlafsack, glaube ich, dabei.
Hast du einen Windsack dabei, wenn du ein Zelt dabei hast?
Nee.
Nee, ja, okay.
Nee, hatten wir jetzt nicht dann, dabei. Also, nö, eigentlich nicht, außer es ist so, dass man vielleicht Pausen damit machen möchte oder so, aber nee, haben wir nicht.
Genau.
Ja, aber auf Hüttentour würde ich ohne, also Wochenhüttentour würde ich ohne.
Nee, das ist, nicht. Das ist klar. Das sehe ich genauso. Und, aber also wir hatten den auch schon dabei, um einfach, wie du sagst, wenn man weiß, es ist windig und das ist so vorhergesagt, dann nehme ich den, also gerade jetzt mit dem Auto nehme ich den mit und entscheide dann vor Ort, ob er dabei ist oder nicht, wenn man sich das auch zu viert reinsetzen kann. Gibt es ja auch diese englische Variante, wo man dann sitzend drin ist und nicht liegend. Da kann man halt schon mit ein paar Leuten drin Pause machen. Aber ein Zelt kannst du zur Not auch irgendwie auf dem Boden tackern mit 2 Ski oder ein paar Heringen und dann kriegst du so rein. Ja.
Also wir haben
keine Gestänge mehr funktioniert.
Wir haben das jetzt auch wieder gemacht, also die haben uns dann auch so gefragt, also die sind so durchmarschiert zum Beispiel, keine Pausen gemacht und so. Und wir haben aber wirklich jetzt auch immer gesagt, wir haben fast jede Stunde anderthalb Pausen gemacht, dicke Jacke an, auf die Pulka gesetzt und das ging auch echt ganz gut. So mit Daunenjacke an und was essen und so trinken. Und das ist wirklich, wenn man sich dran hält, kommt man einfach viel besser durch den Tag, als wenn du dich da so durchprügelst und dann da so ankommst, nichts getrunken hast, nichts gegessen hast. Das war auch echt ganz gut so bis zum Schluss. Was ich cool fand, wir haben mal wieder, ist auch cool zu sagen mal wieder, aber wir haben ein neues Zelt dabei gehabt, so von meinen, kleiner Disclaimer, meinen Freunden von Barents Outdoor, die mich ja freundlicherweise unterstützen und deswegen sage ich Disclaimer, ich habe das Zelt zur Verfügung gestellt bekommen, ist ungefähr wie so ein Keron von Hilleberg oder wie ein Spitzbergen von Hillsport. Und ich
wie
fand
heißt es denn?
Ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Also, okay, das ist auf jeden Fall das größte und krasseste Winterzelt von denen.
Und die haben doch irgendwie Finse, heißt doch eine Serie, aber das ist, glaube ich.
Jetzt google ich schnell. Ich rede mal schnell weiter und versuche das schnell mal rauszufinden. Und das war.
Bist du mal so beeinflusster Markenbotschafter?
Ja,
bist du,
dass du also nicht mehr genau ganz, weißt, wie das Zelt ganz, ist. Ganz schlecht vorbereitet.
Ist es denn ein Vier-Personen- oder Drei-Personen?
Es ist ein Vier-Personen-Zelt, ein Vier-Personen-Winterzelt, also für drei.
Ja, ja.
So.
Ja, und das, ja okay, klar. Ja.
Und das ist ein, jetzt habe ich es gleich hier. Muss mal die ganzen E-Mails durchgucken. Ein Polar, Arktik 4 Polar heißt es.
Arktik 4 Polar. Gut, das klingt auch nach Winterzelt.
Ja, das ist auch ein waschechtes, richtig krasses Winterzelt. Also alles,
Snowflaps.
Snowflaps, doppelte Gestängebögen möglich, auch die Gestängefüße. Und was ich da richtig cool fand, ist, dass das zwei, also es hat insgesamt vier Lüfter, also zwei oben angebrachte Lüfter, also wie auch Keron und alle das haben. Und dann zwei Lüfter, die an der Seite sind, also auf den Längsseiten, und einen direkten Zugang zum Innenzelt haben. Und das fand ich echt cool. Also wir haben nicht einmal Kondensprobleme gehabt, obwohl wir ja immer nur so bei minus 2, 0, 5 Grad minus gepennt haben. Und das war richtig geil. Also du hast dann quasi so vier Lüfter mit so Kreuzlüftung und so. Das war wirklich, wirklich cool. Das hat ultra gut funktioniert so. Und deswegen würde ich das auch nicht, also würde es ungern wieder zurückschicken müssen. Sagen wir mal so.
Ich bin ja ehrlich gesagt, dieses Mal, wir hatten ja ein rotes und ein grünes Hilleberg dabei. Das Rot, ja, ist einfach geil für Fotos. Aber da drin kriegst du einfach eine Macke. Also ich jedenfalls. Für mich ist das in dem Grün von Hilleberg zumindest ein viel natürlicherer Ton. Und das könnte ich mir vorstellen. Die von Barets, die sind doch so blau und orange, oder?
Blau und gelb.
Oder gelb, ja. Dass das auch natürlicheres Licht ist als in diesen roten Zelten,
es
oder?
Es ist komplett anders auch. Es ist gefühlt viel dunkler, so.
Ja.
Aber
ja,
man gewöhnt sich
das
daran.
Das Grüne ist auch relativ dunkel, ja.
Ja, bei Hilsport hast du es eigentlich, das ist immer ganz nett, weil die Apsis ist meistens zu gelb und da hast du dann relativ viel Licht drin, so, dadurch. Ich finde, man gewöhnt sich dran. Aber klar, diese roten Zelte, das Bergans-rote Zelt, was ich habe ja auch ein Winterzelt von Bergans noch, das hat auch ein ganz komisches, absurdes Licht, auch wenn man Fotos drin macht und so.
Ja.
Das ist irgendwie komisch, da kommt der Weißabgleich und so, das funktioniert alles nicht so richtig.
Ja,
so.
Ja, ist dann ein schönes Rosa, ja.
Ja, aber wenn ich jetzt diese Winterzelte hier liegen habe, das Barents gefällt, also allein dieser Lüfter ist schon das Eintrittsgeld wert. Also dieses, das ist schon echt cool. Also es ist, man sieht einfach, dass es, klar, das ist keine Werbung, sondern es ist einfach, ja, klar, ihr könnt sagen, das ist Werbung, aber es ist einfach für mich ein richtig cooles Winterzelt, der Packsack ist schön groß dimensioniert, du kannst alles wirklich cool bedienen, du kannst die Leinen so schön aufschießen und es ist einfach, man sieht einfach, dass es total durchdacht ist irgendwie und das hat mir wirklich gut gefallen so.
Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, was du auch zum Bergans gesagt hast. Ich glaube, das ist total tauglich als Winterzelt. Aber das wäre ja was, wo mich zum Beispiel die Lüfter nicht voll überzeugt hätten. Und das könnte ich jetzt beim Barents, also gehe ich total mit, also was ich bisher davon gesehen habe oder was du jetzt auch erzählst. Die haben einfach die Erfahrung ja auch teilweise mitgebracht, die Leute.
Ja, genau.
Und haben da wirklich, ja, wirklich solide Winterzelte auf die Beine gestellt. Und ja, da ist die Auswahl an Zeltherstellern einfach auch begrenzt. So. Und da ist Barents ein neuer Player, der auf jeden Fall da mitspielt.
Finde ich hundertprozentig. Also wer sich ernsthaft darüber unterhält, ein ernsthaftes, wie sagt man, seriöses Winterzelt zuzulegen, sollte sich auf jeden Fall Barents mal angucken. Ist schwer zu bekommen in Deutschland, bisher noch gar nicht so. Wenn man mal in Norwegen ist oder so, kriegt man die auf jeden Fall. Die haben auch so einen Shop, wo man auch mal Zelte, so Vorführzelte oder Zelte mit kleinen Fehlern bekommen kann. dann sind die auch manchmal ein bisschen günstiger noch. Also, aber die spielen in so einer Preisliga wie alle diese Winterzelte. Also da steht schon eine 1 vorne und die endet dann wahrscheinlich eher so in 1.500 oder 1.600 oder ich weiß nicht, was ein Keron jetzt kostet, wahrscheinlich schon fast 2.000.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das spielt alles so die in derselben Liga, aber wenn ich mich tatsächlich entscheiden sollte, all diese Zelte aktuell, auch nichts gegen Keron oder so, aber wenn ich wirklich ein seriöses Winterzelt haben möchte, finde ich das Barents wirklich, das ist schon cool, wirklich. Das macht schon, es macht einfach Bock, mit guter Ausrüstung ins Fjell zu ziehen, 100%.
Ja, und wenn ich sowieso bei allen gleich viel bezahle, dann kann ich halt auch gleich in Snowflaps und sowas investieren. Das ist das eine, das einzige Gegenargument, dass du halt sagst, mit dem Keron kannst du, oder nicht nur das Keron, es gibt ja, also bei den anderen Herstellern genauso ohne Snowflaps und so weiter, Zelte, die vielleicht einen Ticken universeller sind. Aber wie das so ist, ne, hochspezialisiert ist nicht mehr universell und umgekehrt ist halt nicht hochspezialisiert.
Genau.
Aber das war ja damals zum Beispiel ein Grund, die Entscheidung, das Keron haben wir ja als Familie im Sommer auch schon durch das Kalfjell geschleppt, weil es halt einfach auch mal windiger werden konnte und du brauchst eine große Apsis, worin du kochen kannst und dann ist das Mehrgewicht durch 4 geteilt plötzlich auch irgendwie erträglich. Aber bevor ich da in so einem Tarp-Tent oder Wiki Up 4 oder sowas mit 4 Leuten drin liege wie die Konserven, da ist das schon, schon ganz geil, so viel Platz zu haben.
Hundertprozentig und gehe ich voll mit. Aber ja, wie gesagt, wenn du wirklich auf Winterzelte achtest, wenn du wirklich was Seriöses, Cooles haben möchtest, fand ich wirklich gut. Also hat mich wirklich überzeugt und hat Bock gemacht, damit unterwegs zu sein. Und das ist ja auch geil, wenn du ein Zelt hast, wo du einfach weißt, okay, ich sitze da jetzt drin, lass es draußen stürmen, es ist mir alles scheißegal.
Ja.
Es ist,
wird nichts passieren. Das zweite Auge auch noch zumachen können.
Ja, ist mega geil, Und
was hast du noch Neues dabei gehabt? Hast du noch irgendwelchen neuen heißen Scheiß?
Nein, nicht so wirklich. Die Ski war neu, das hat gut funktioniert, das Zelt hat neu. Nö, ich bin weiterhin ein großer Fan vom großen Kessel. Der hat wirklich weiter gute Dienste geleistet. Wenn man es noch irgendwie schaffen würde, da noch irgendwann mal so einen Wärmetauscher drunter zu löten, dann wäre das Ding wirklich super, super cool. Wir hatten ein kleines Kocherproblem. Da war der Benzinfilter verstopft beim Polaris. Auf einmal ging da nicht mehr so viel. Dann haben wir halt mit Gas gekocht. Macht man ja nicht im Winter, geht aber. Gelebter Pragmatismus unterwegs so. Ansonsten war es auch wieder bei den Schlafsäcken sehr lustig. Ich habe meinen Komfort minus 15 Grad dabei gehabt. Der eine Kollege hatte einen neuen von Cumulus, der ungefähr, das ist ein absurdes Teil, so wirklich so 2 Kilo auf der Hütte totgeschwitzt, so im Zelt. Oh, dass man den mal zumacht, weiß ich nicht. Absurd cooles Teil auch wirklich. Hatte er dabei und die Freundin, die noch mit war, die hatte 2 Schlafsäcke, weil die immer sehr friert. Die hatte dann einen 3 Jahreszeiten Daunenschlafsack und von mir noch einen geliehenen Winterschlafsack. Also die hatte so 3 Kilo Daune so in der Mitte. Das war auch echt witzig so. Hat aber auch nach wie vor alles wieder funktioniert mit VBL, ohne VBL, mit Inlet, ohne Inlet. Nicht bei den Temperaturen.
Ja, am Ende geht's. Ja, letztendlich wäre es bei uns genauso gewesen. Es war 2-mal Daune, 1-mal 2 Schlafsäcke, 1-mal Kunstfasermonster. Und auch das funktioniert. Das geht und wer sagt, ich gehe 1-mal im Jahr oder alle 2 Jahre mal eine Woche und will da nicht groß investieren, dann geht das schon, ja.
Ja, und ansonsten, hat einfach sich alles weiterhin bewährt und machen wir einfach weiter so. Und ist irgendwie echt lässig gewesen, hat echt Spaß gemacht, die 2 Touren so. Auch so, was natürlich krass war, war der Unterschied, wenn du dann eine Woche Hüttentour machst und gehst dann gemütlich so los und hast nur so einen kleinen 50-Liter-Rucksack, der jetzt auch nicht so ultra schwer war. Mhm. Und dann fängst du an, Pulka zu ziehen, denkst du so, oh, das muss ich jetzt ja nicht eigentlich haben. So, das war eigentlich auch immer wieder ein guter Kontrast. So, und ich fand's cool, so in der östlichen Hardanger wieder. Also da gibt's keine großen Anstiege. Wir haben die Rucksäcke immer hinten schön auf der Pulka gehabt. Das war echt.
Und wenn man gut dann noch was sehen, wenn man dann noch was sehen würde.
Scheiße. Okay. das wäre natürlich aber cool gewesen, ja.
Apropos Gewicht, also wenn dich das Pulka-Ziehen nervt, musst du vielleicht mal in eine leichtere Pulka noch investieren.
Ja, mal gucken. Ich investiere gerade sehr viel hier in mein Leben in Norwegen. Aber dann gibt es das vielleicht irgendwann auch noch mal, dass ich da noch mal, ich kann ein paar Löcher in meine Pulka bohren oder so. Oder tatsächlich so wie du in Carbon investieren.
Naja, das ist ja mehr aus Versehen passiert.
Ja.
Die sind mehr oder weniger zugeflogen.
Pulkas kommen und gehen.
Pulkas kommen und gehen, ja genau. Eine ist schon wieder gegangen. Der andere steht gerade zum Verkauf, also tatsächlich versuche ich gerade, oder was heißt versuche ich, also biete ich gerade an, meine Acapulca 135 zu verkaufen, denn ich habe die gleiche nochmal als Featherlite jetzt und das sind dann einfach 3 Kilo weniger, das heißt Schlafsack, Isomatte und Kocher sind quasi gewichtsmäßig dann schon eingepreist im Vergleich. Aber was alles andere angeht, sowas wie Spurstabilität und so, da macht das ja wirklich keinen Unterschied. Ja. Es ist einfach ein bisschen leichter. Und wenn du dir die normalen Preise anschaust, dann ist das ja auch schon absurd teuer. Da muss man das schon ein bisschen öfter machen. Ich glaube, ich werde es noch 2-3 Mal machen. Und ich habe sie jetzt gebraucht, tatsächlich gekauft. Und also tatsächlich, ich habe dann wieder an dich gedacht, du hast ja auch eine 120er.
Ne? Genau, ich habe eine 120er und eine 150er. Ja, und eine 150er. Und auch eine 170er hier stehen.
Ja, genau. Die 170er wäre mir zu groß. zwischen der 150er und 135er sehe ich echt nicht so einen riesen, also volumenmäßig keinen Unterschied. Wir sind an einem Hang runter, da hat sich meine 150er, die ich dahinter hatte, hat sich irgendwann zur Seite gedreht. Die 135 hat es durchgehalten. Also sie ist einfach ein bisschen kippstabiler. Aber dafür hat man halt ein anderes Packformat. So. Aber da könnte ich jetzt nicht sagen, von welcher ich der größere Fan bin. Die 120er ist schon auch limitierend, oder?
Ja, wenn du 2 Wochen unterwegs bist, also ist das schon ein Thema. Dann musst du einfach höher packen. Aber
ich war jetzt schon ganz froh, dass es einfach nicht hochgepackt ist. Ich meine, gut, wir hatten dann tatsächlich doch Beddingbags obendrauf. Ich will es ja nicht hören, weiß ich ja. War dadurch einfach immer super entspannt. Also wir sind echt, ich glaube, wir haben morgens, weil wir abends den Schnee geschmolzen haben und morgens nur noch mal heiß gemacht, also 90 Minuten haben wir gebraucht von Aufstehen bis Abfahrt sozusagen. Und das ist ja sonst doch mindestens noch mal eine halbe Stunde mehr.
Ja.
Würde ich so sagen. Also dafür und, also jetzt ist es ja ein entspanntes Gebiet gewesen, auch eine entspannte Tour.
Ja. Oh, das stimmt. Aber Featherlite nur mal kurz so als: Das ist die Carbon-Variante von der normalen Acapulca-Variante, falls der eine
oder
andere nachfragen sollte.
Carbon und Kevlar, irgendwie so ein Mix, ne?
Ein bisschen teurer, ein bisschen leichter.
Absurd viel teurer.
Ja.
Also wie mehr alles. Als das Doppelte.
Ja.
Ja. Ja.
Aber wie gesagt, kriegt man ja momentan auch gebraucht scheinbar gut. Also jetzt nicht mehr, weil du alle aufgekauft hast. Aber ja, dafür steht ja deine zum Verkauf. Also wer da Interesse hat, alle zu Malte.
Ja. Genau. Ja, und ich kann sie empfehlen. Nein, aber ich habe tatsächlich vor 10 Jahren oder so, habe ich mal eine Featherlite bei eBay irgendwie sausen lassen, die sogar in der Nähe gewesen wäre. Und ich dachte so, ach komm, was soll das? Also was macht dieses bisschen Gewichtseinsparen und so viel Geld? Das ist ja mehr als ein Euro Programm sozusagen. Und jetzt habe ich aber gedacht, komm, jetzt, wenn du das jetzt immer noch machst, kannst du mal tiefer in die Tasche greifen.
Ja,
das geht schon. Dann sind das 3 Kilo mehr Schokolade oder ich denke immer noch so ein Schinkenstück auf so einem Brett, weißt du, so hier so einen spanischen Schinken mit so einem Messer dazu. Sowas muss dann vielleicht mal mit.
Ja.
Ja. Nee, und tatsächlich war das andere, was ich noch mit hatte, waren 2 Bambus-Skistöcke, die es jetzt neu wieder gibt von einem Hersteller. Das ist jetzt mein Disclaimer sozusagen mit der Werbung von EOE, also Eifel Outdoor Equipment. Die haben einen Wanderstock, der heißt irgendwie auch irgendwie so. Den gibt es jetzt halt auf Nachfrage sozusagen bei einem Kumpel Bene Bär, der auch so einen kleinen Outdoor-Shop hat, der hat die jetzt in längeren Längen.
Wow,
okay. Und dann kannst du mit einem Festlängen Bambus-Skistock, auch mit Tiefschneeteller und sowas dran, unterwegs sein. Also braucht kein Mensch. Carbonstöcke sind natürlich leichter, dafür viel empfindlicher. Alustöcke sind wahrscheinlich in einer ähnlichen Liga und ein Teleskopstock hat natürlich auch manchmal Vorteile, weil man ihn doch irgendwie ein bisschen auf die Länge einstellen kann. Aber vom Style her ist so ein Bambusstock natürlich irgendwie cool. Und dann denke ich so, weißt du, ich mit meinem Etherproof-Anorak und Lederskistiefeln, ich habe hier noch so Holzski an der Wand hängen und eine Siggebaden-Pulka im Wohnzimmer stehen als Deko.
Muss mal
kann ich noch den alten Optimus 111 aus dem Keller irgendwo rauskramen, der da noch steht. Und dann mache ich mal so eine Retro-Tour.
Ja.
Oder ist das denn Vintage? Weiß ich nicht. Aber was mir noch fehlt, das ist eine Zeltempfehlung. Und also auch beim Schlafsack, ne, mache ich keine Abstriche. Meinetwegen nehme ich mir für einen Style eine Kuxa und ein Rentierfell mit, aber nee, es muss ein Down-Schlafsack mit Plastik sein. Und beim Zelt, ich weiß nicht, ob ich in so einem Baumwoll ein Stangenzelt gekrümmt liegen will.
Ich weiß auch nicht.
Irgendwo hört es dann auf. Aber für die Fotos wäre es geil, so eine Altherrentour.
Ja, das kannst du auch im Harz dann machen.
Ja, für die Fotos meinst du
ja. Ja, ja. Nee, aber da können wir dann uns mal drüber unterhalten, weil ich habe da auch viel drüber nachgedacht, gerade als wir schlechtes Wetter hatten, auch mit so Nassregen und so, habe ich viel über Beddingbags nachgedacht und bin weiterhin überzeugt, ich möchte nicht 2 Quadratmeter Fläche hinter mir herziehen, wo sich der Nieselregen und der Schnee drauf niederschlägt und alles
nass. Ich sag's dir ja immer wieder, musst du ja nicht. Du kannst ja auch einpacken. Das widerspricht sich ja nicht.
Du kaufst dir einen Federleitbunker und sparst 3 Kilo ein, um dann 1 Kilo Beddingbag mit dir rumzuschleppen.
Meiner ist leichter. Nee, aber tatsächlich hatte ich den in der Hand, den Fjällpulken Beddingbag, und habe den ganz schnell weggelegt und dann auch an dich gedacht und gesagt, na ja klar, wenn du den in der Hand hast, dann ist das auch kein Wunder. Der wiegt, weiß ich nicht, 1,8 Kilo oder so. Das ist absurd. Das ist auch mehr als das Doppelte als meiner.
Kann ich auch gleich eine Holzkiste für meinen Kocher einpacken, aber das führt zu nichts. Und über sowas unterhalten wir uns mal wirklich. Dann machen wir mal so ein richtiges Streitgespräch zum Thema solcher Dinge. Was ich aber
Also ist ja eigentlich jedes Mal Thema inzwischen,
oder? Ja, das ist ein bisschen der Running Gag, aber dann müssen wir das mal so richtig so mit Schmackes. Müssen wir mal Burger Ausland dazu einladen, was der dazu sagt. Ich glaube, das wäre mal interessant. Aber mal gucken.
Der macht ja ganz andere Touren.
Ja.
Nee, wir treffen uns da bei dir um die Ecke.
Können wir machen.
Und dann an einem schönen windigen Tag machen wir schön 90 Grad Seitenwind dazu. Und dann gucken wir mal am Ende des Tages.
Können wir gerne machen, ist kein Problem. Können wir direkt hinterm Haus loslegen. Alles möglich jetzt. Zum Abschluss noch, was ich jetzt richtig cool finde, was ich hier entdeckt habe, es gibt quasi in Norwegen, es ist leider fast nur für Norweger, weil du brauchst, glaube ich, eine norwegische Handynummer und so weiter. Aber es gibt vom norwegischen Staat etwas, das ist so ein bisschen wie Winterfjell in Hannover. Das nennt sich Bua. Du kannst fast in jedem größeren Ort hier hingehen, das hat 2x die Woche auf, so ein paar Stunden, da kannst du dir alles ausleihen und es kostet nichts.
Du meinst meine Pulka von
genau.
Den Rest nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, meine Ski oder so auszuleihen,
genau.
Die gebe ich nicht
hin. Nee, die haben schon ein paar mehr Sachen da außer Pulkas, die haben nämlich vom Packraft über Mountainbikes bis zu Fjellski einfach alles. Pulkas, alles. Und das fand ich mega, mega krass, dass du da einfach hingehen kannst und sagst, ich hätte gerne ein paar Fjellski in der Größe, Voxless hier mit Kurzfällen und ein paar Skischuhe in Größe 46. Dann stellen die das da hin und dann haben die das da. Ich hätte gerne ein Packraft, weil ich, was weiß ich, ich will zum Nordpol und brauche das, weil da offene Wasserstellen sind. Ja klar, ich gehe mal kurz hinter, hol dir das. Und das ist einfach vorhanden. Das ist einfach da. Also es ist so absurd.
Sehr geil.
Das ist so absurd und so cool auch irgendwie.
Ne, habe ich auch noch nie von gehört.
Das fand ich ist eine super Entdeckung hier. Und ja, mal gucken, was ich da so finde, was man sich da nochmal so ausleihen kann. Vielleicht leihe ich mir da mal ein Beddingbag oder so. krass, aber das zeigt aber irgendwie, was dieses Draußensein hier so für einen Stellenwert auch einfach hat, dass man solche Sachen einfach da ganz normal ausleihen kann. Richtig cool irgendwie. Und ja, schauen wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Aber wie gesagt, fühl dich gerne jedes Mal, oder nicht jedes Mal, aber fühl dich gerne eingeladen, dass wir immer vor der Haustür was machen. Gibt ja einen schönen Bus, der direkt hier hinfährt von Oslo, direkt von der Fähre auch, überhaupt kein Problem.
Ich habe auch irgendwo noch so einen kleinen mobilen Soundrecorder mit einem vernünftigen Mikrofon, dann machen wir den Podcast einfach von unterwegs.
Auf jeden Fall, das können wir sofort machen. Komm gerne rum am Freitag. Wie gesagt, wir treffen uns um 17 Uhr in Bückdin und dann gehen wir mal eine Runde los und schauen mal, was so passiert. Auf jeden Fall freut mich das irgendwie, dass wir auch hier den Faden wieder aufnehmen, den Winterfaden, und uns weiterhin darüber unterhalten und jetzt vielleicht auch eine andere Perspektive noch reinkommt, wie sich das vielleicht verändert von einem Jahr im Voraus Urlaub buchen bis hin zu, ach, wir gehen am Freitag mal mit einer Dose Bier und Kollegen auf Hüttentour. Da bin ich echt ganz, ganz neugierig und gespannt. Und was mich natürlich am meisten freut, ist, dass ich jetzt meine Ski, also die sind einfach immer im Auto.
Die brauchst du nicht mehr auspacken, ja.
Ist einfach.
Ja, aber vielleicht macht auch das, einen Unterschied, wenn man dann doch sehr lange den Schnee hat. Vielleicht schwindet die Sehnsucht, wer weiß. Sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal.
Ja.
Bei mir ist ja jetzt tatsächlich wirklich, habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt, dass der Frühling im vollen Gange ist und der Sommer sozusagen vor der Tür steht. Und deswegen eher die Frage ist, was mache ich denn bis zur nächsten Wintertour?
Hier hinkommen. Nee, es ist einfach, keine Ahnung, das ist auch eine große Frage, die wir uns hier so stellen. Ob wir demnächst Urlaub machen, indem wir Fahrrad fahren in Schottland oder so, oder weiß nicht, ob sich das irgendwie total umdreht oder so, weil man einfach viele Sachen auch einfach so am Wochenende machen kann. Also es ist hier so, du kannst auch 2-Tagestouren machen oder 2,5-Tagestouren, weil du freitags irgendwie um 3 Uhr Feierabend hast und fährst eine Stunde. Also ich bin auch echt sehr, sehr gespannt, wie das geht hier so und was man da so machen kann. Und es gibt ja so spannende Sachen wie das Beltebil, dass man das nutzt, also so ein Schneekettenfahrzeug irgendwie, um dann irgendwo hinzukommen und dann irgendwie eine gute Ausgangsbasis zu haben. Also es ist, ich bin sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Freue mich da aber total drauf und wie gesagt, komm jederzeit gerne hier vorbei. Fühl dich immer eingeladen, es ist immer ein Platz für dich hier.
Danke.
Es sind genug Zelte auch im Zweifel hier, wenn gerade kein Platz ist, weil gerade irgendjemand anders noch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wir versuchen jetzt hier mal anzukommen und das wirklich den Winter noch in vollen Zügen hier zu genießen und dann mal gucken, wie es so weitergeht. Aber wir wollen haben wir vorhin auch schon ein kleines Vorgespräch wieder beschlossen, auch hier weiter dran zu bleiben beim Thema Winter und Wintertouren, auch wenn bei dir jetzt schon quasi man in kurzer Hose unterwegs ist, ne?
Ja, naja, am Wochenende wieder. Dann sind es wieder über 20 Grad. Jetzt gerade ist noch mal eher regnerisch. Und das ist so ein bisschen die Frage. Also, wie kann man vielleicht auch die Zeit zwischen den Wintern gut überbrücken, wenn sie ein bisschen länger ist wie in Deutschland? Oder was gibt es vielleicht auch für Inspirationsquellen? Irgendwelche Filme oder sehr gute, ausgewählte YouTube-Kanäle oder Bücher.
Oh ja.
Also oder unseren Podcast.
Genau, also ich glaube, das wäre mal das Thema, was wir demnächst mal angehen wollen. Einfach mal so erzählen, wo wir uns Inspiration holen, welche Polarschinken wir so im Regal stehen haben. Ich glaube, der eine oder andere hat sich da doch durchaus mal eingesammelt, den einen oder anderen coolen Tipp für coole Serien, coole Podcasts, Webseiten oder so. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, um einfach mal so ein bisschen unsere Lust auf Inspiration mit euch zu teilen, oder?
Ja, genau. Und Lust auf Winter zu machen und irgendwie über den Sommer zu helfen.
Ich denke schon und das kriegen wir hin. Ich habe mir hier schon eine riesen Liste gemacht, was es an coolen Sachen gibt, die man sich angucken, reinziehen kann rund um den Winter hier in Skandinavien und Wintertouren. Ich glaube, das wird ganz gut.
Sehr schön, bin ich gespannt.
Alles klar, Malte, dann würde ich sagen, vielen Dank für deinen kleinen Recap und deinen Einblick in deine schön entspannte Tour. So soll das ja auch sein im Winter. Einfach eine gute Zeit draußen haben.
Der Dank gilt dir vor allen Dingen dafür, dass ihr das schlechte Wetter übernommen habt.
Ja, machen wir gerne.
Ja.
Machen wir gerne, dafür kann ich ja jetzt, egal, haben wir genug erzählt. Genau, das gehört dazu, im Winter muss man auch mal schlechtes Wetter ausstehen und daraus das Positive ziehen. Wir haben es hingekriegt auf unserer Tour und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Wintertour. Ist ja nicht mehr so weit.
Alles klar.
Malte.
Dann mach's gut.
Halt die Ohren steif, bis die Tage, ne?
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon@simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch, die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.